Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des ETCG Podcasts. Das heutige Thema ist die Weiße Elf Berlin vom 22. bzw. 23. Februar. Meine Gäste heute sind einerseits einmal der Umo Zerin.
Hallihallo.
Und der Ole Wenger.
Ole Wegner, aber okay.
Ole. Hallo. Wegner, okay. Stellt euch bitte mal kurz vor, also so, habt ihr einen ETCG-Usernamen, was ist eure derzeitige Beschäftigung, wie seid ihr zu Yu-Gi-Oh! Gekommen, wo wohnt ihr, wie würdet ihr euch einreihen, seid ihr eher Turnierspieler oder ein älterer Spieler oder Noob sozusagen, also einfach nur so kurze Worte, also wenn der Ole beginnen könnte.
Ja, ich heiße Ole, ich komme aus Flensburg, ich bin 20 Jahre alt, bin Student, ja, ich spiele schon ein bisschen länger. Ich spiele gerne Turniere, aber bei uns im Norden sind nicht so viele. Deswegen, ja, ist nicht so viel.
Okay. So. Ja, ich bin der Umut, bin aus Bad Vilbel, ist aus der Nähe von Kassel. Ja, ich bin eigentlich schon seit Anfang an dabei. Bei ETCG heiße ich DD Warrior Türke. Der Name ist leider von Anfang an dabei, deswegen wird er dann einfach nicht geändert. Ja, zum Yu-Gi-Oh! Bin ich gekommen. Ja, eigentlich war das, ich habe damals als freischaffender Mitarbeiter im Jugendhaus immer gearbeitet und da haben die kleinen Kinder immer so Karten gehabt. Und so ist man dann irgendwann mal reingekommen, weil man sich dann halt auch viel mit den Kindern beschäftigt hatte. Und ja, und dann haben ja ihr Übriges auch so Spiele wie auf PlayStation Forbidden Memories oder so getan. Und dann kam auch noch die Serie, dass man einen leichten Einstieg dann hat und auch Interesse dafür gefunden hat. Ja, bis man dann so die ersten Karten dann hatte und dann selber auf Turnieren gespielt hat, war es ganz schnell. Ja, ansonsten, ja, ich bin eigentlich stetig auf Turnieren unterwegs, immer dabei, man kennt mich eigentlich. Ja, mehr gibt's auch nicht zu erzählen.
Und was ist derzeit deine Arbeit? Also du arbeitest sicher, weil du ja einer von den Älteren sozusagen von uns bist.
Achso, ja, ich bin einer der Ü30-Spieler, genau. Nennen wir es mal Assistent der Geschäftsleitung. Also.
Okay. Und was ist eigentlich der Grund, wieso ihr zwei Yu-Gi-Oh! Spielt? Also ist das einfach das Spiel selbst? Ist das so interessant für euch? Oder haben irgendwann mal Freunde angefangen und ihr habt es nie wieder aufgehört? Oder?
Oder so? Also ich spiele das hauptsächlich, weil meine Freunde das spielen. Ich bin nicht mehr so ein ganz großer Fan von dem Spiel, ehrlich gesagt. Alles ziemlich overpowered geworden in den letzten Jahren, aber macht schon noch Spaß.
Ja. Ja, ich bin auch natürlich durch Freunde dazu gekommen. Also es war eher diese Gemeinschaft, die dazu geführt hat, dass man so intensiv gespielt hat. Und umso mehr Turniere man in den letzten Jahren mitgekriegt hat, umso mehr wurde man begeistert selber und auch alle anderen. Ich habe viele, dadurch, dass ich sehr lange dabei bin, habe ich sehr viele Spieler kommen und gehen sehen, viele wiederkommen sehen. Viele sind jetzt schon Väter. 13-Jährige sind fertig mit dem Studium nach 10 Jahren. Also, ja, wie soll ich sagen? Der Yu-Gi-Oh! Ist jetzt zu dem, was Ole gesagt hat, ja, jedes Spiel oder alles entwickelt sich, auch Yu-Gi-Oh! Sei es beim Fußball, Abseitsregel weg, also verändert, meine ich, oder Rückpass gibt's nicht mehr und. Ja, also Yu-Gi-Oh! Verändert sich auch und jetzt kommt auch das Pendulum, neue Ära, muss man einfach mal schauen.
Ja, es wird spannend. Das heißt, wenn ich das richtig gehört habe, also Ole, du gehst nicht so oft auf Turniere, weil es bei euch einfach keine richtigen Turniere gibt.
Genau, also ich gehe so ziemlich auf jedes größere Turnier, was es hier gibt, wo man hinfahren kann, also Hamburg und so weiter, aber ist halt echt nicht viel, leider.
Und wie oft ist das? Ist das einmal in der Woche oder einmal im Monat? Oder?
Also einmal im Jahr. Also bei uns in der Stadt haben wir jede Woche schon eins, wo ich auch meistens bin.
Also wirklich
aber so größere Regionals oder so vielleicht einmal im Monat. Mit Glück. Also.
Okay. Und Umut, wie schaut das bei dir aus?
Ja, also direkt in, ich meine, aus Bad Vilbel, da gibt's direkt nichts. Früher haben wir immer sehr viel veranstaltet und Fritzler und so. In Kassel gibt's halt die Comic-Galerie. Das ist eher ein kleiner Treff, wo man ab und zu mal ein bisschen was tauschen und spielen kann, aber eher ein ganz kleiner Raum. Ansonsten am Wochenende gibt's das Witzenhäuser Figurlädchen in Witzenhausen bei Göttingen. Schöne Grüße. Ja, das ist der einzige Laden, wo wir so wöchentlich Turniere spielen könnten, wenn wir hinfahren.
Okay.
Also ich 30 Leute plus in etwa so.
Also ich kann euch sagen, in Österreich zum Beispiel gibt es fast überhaupt keine Turniere. Da kann man, wenn man in den Laden geht, kann man froh sein, dass man 12 Leute trifft, wovon vielleicht die Hälfte mitspielt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf ein Turnier bin, bin ich nur auf einer Weiße S, von dem her kann ich, bin ich stolz, dass ihr mehr spielt wie ich. Das ist auch gut so. Na dann gehen wir mal zu Turnier. Also spannend war, es waren 1204 Spieler auf der Weiße S. Ist immer wieder gut, weil wir haben lauter deutsche Weiße S-Turniere mit über 1000 Teilnehmern. In den Top 8 waren schließlich 4 Deutsche und im Finale waren auch wieder 2 Deutsche. Was auch wieder sehr toll ist, weil irgendwie merkt man, dass Deutschland wieder dieses Dominante im Yu-Gi-Oh! Zurückgefunden hat. Also es hat einmal kurz Zeiten gegeben, da war das nicht so.
Von jo. Österreich zurückerobert.
Ja, von Österreich zurückerobert. Also wir waren sehr gut im Rennen, aber wir haben bei den letzten 2 Weiße S's haben wir wieder ordentlich abgebaut. Wird sich vielleicht bei der nächsten Weiße S wieder ändern. Na gut, jetzt ist die Frage Berlin. Ihr seid ja aus unterschiedlichen Bereichen von Deutschland. Wie ist jetzt eure Anreise verlaufen? Also seid ihr zum Beispiel mit dem Zug gekommen oder mit dem Auto oder mit dem Bus oder habt ihr einen Flieger genommen oder wie hat das
ausgesehen? Also ich hatte noch Uni am Freitag. Danach bin ich dann halt nach Hause gefahren. Wenn mein Freund abgeholt, also ich habe gefahren die ganze Fahrt mit Auto. Es waren, weiß nicht, 6-7 Stunden, glaube ich. Ja. War nicht so schlimm.
Ja, auf jeden größeren Turnieren ist es bei uns so, dass wir halt die Termine ja zum Glück immer recht früh wissen und dann können wir auch immer rechtzeitig frei nehmen. Und ja, also wir reisen dann meistens freitags dann halt an und je nachdem, wie weit es wäre, wo fahren wir, da haben wir dann meistens auch montags noch freigenommen, damit wir dann auch montags zurückkommen. Ja, ältere Menschen brauchen ihren Schlaf, deswegen kann ich nicht mehr samstags früh anreisen, nachts durchfahren und dann Sonntagnacht wieder zurück und dann ist das einfach zu schwierig.
Okay, das heißt, ist jetzt einfach beide mit dem Auto Freitag hin und ich schätze Montag wieder zurück.
Genau so. Nee, ich bin Sonntag zurück.
Boah, fleißig. Top 8 und dann Sonntag gleich wieder zurück.
Ja, ich habe noch schnell ein bisschen Karten verkauft und dann geht's da hier los.
Wie lange fahrt ihr nach von Hamburg?
Nein. Nee, Flensburg.
Flensburg.
Ganz im Norden. Das ist direkt an der dänischen Grenze.
Ach, fährst auch wieder 4 Stunden, 5 Stunden. Na gut.
Ja.
Und wo habt ihr denn übernachtet? Beim Hotel, Jugendherberge, im Auto?
Also, wir waren in so einem Etap-Hotel, ziemlich zentral. Wir sind auch zu Fuß zur Location gegangen. Also, es war schon sehr gut.
Ja. Ja, und ich war mit meinen Jungs im Merkur-Hotel, direkt gegenüber von der Halle, das, ja.
Das Luxushotel, in dem ich auch war.
Ja, genau, Claudio, das war das Tolle.
Du stehst so auf, wenig, schaust aus dem Fenster raus, oh, die Location, Yu-Gi-Oh!-Spieler sind schon draußen, okay, ich kann aufstehen.
Ja, einfach so wenig Stress wie möglich, also zusätzlichen Stress immer vermeiden, ist immer ganz cool.
Ja, bei mir war es eher so, ich habe erst sehr spät das Hotel gebucht und dann habe ich einfach jemanden das Hotel suchen lassen und habe einfach blind das gebucht, was er gesagt hat. Bin dann später draufgekommen, dass genau das Hotel gegenüber von der Location war. Das war dann natürlich sehr praktisch, aber es hätte auch irgendein Hotel außerhalb von Berlin oder so sein können. Also war ich dann schon sehr froh, dass der Patrick gut ausgesucht hat. So, nächste Frage. Es ist ja immer spannend. Es gibt 2 Arten von Spielern. Habt ihr euch am Freitag vorangemeldet oder habt ihr euch erst am Samstag angemeldet beim Turnier mit der Deckliste?
Ich kam am Freitag erst sehr spät, oder das heißt sehr spät, um 8, glaube ich, an.
am Samstag sozusagen.
Und danach, ja, also ich habe mich Samstag angemeldet.
Ja. Ja, bei mir ist es halt auch so, dass ich mich dann immer erst Samstag anmelde, weil immer noch Deck oder Side-Deck-Karten immer noch verändert werden. Spontan. Je nach Gefühl. Deckbau ist zwar immer sehr vieles geplant, aber auch vieles ist nach Gefühl. Einfach, du musst dich wohlfühlen. Und ja, natürlich vermisse ich dann immer das Token, das ich dann am Freitag kriegen würde. Aber
der Token. Die Entscheidung, ob sich das Turnier gelohnt hat oder nicht, hängt nur von diesem Freitagstoken ab.
Ein sehr schönes Token diesmal.
Naja, also ich kenne das nur so aus meiner Erfahrung. Allgemein ist immer so, man kann sich am Freitag anmelden, wenn man schon alles getestet und alles probiert hat. Aber meistens ist so, dass am Freitag, wenn man mit seinen Freunden spielt, alles wieder umgeworfen wird, was man sich vorher gedacht hat. Und am Samstag eine komplett neue Liste steht, mit der man sich anmeldet, die man am Freitag wahrscheinlich nicht angemeldet hat.
Fisch, Bock, Archer, sage ich nur.
Von dem her tun sehr viele Leute sich erst am Samstag anmelden und ich will halt nur herausfinden, wie so die Tendenz ist, aber ich glaube, allgemein ist wahrscheinlich Samstag populärer. Auch wegen dem Anreiseproblem wahrscheinlich, weil nicht jeder einfach Freitag kommen kann und sich Freitag voranmelden kann. Okay, die Location, also ich habe schon gehört, da gab es viele Kritikpunkte, also was sagt ihr zu der Location im Bezug auf die Verpflegung, die Toiletten, allgemein die Aufteilung von Side-Events und dem Main-Event oder dem Platz?
Also von den YCS in Deutschland war das bisher das Schlechteste, muss ich sagen. Also die Toiletten waren sehr wenig und dann auch die Tische waren komisch aufgestellt mit diesen Säulen dazwischen. Da konnte man gar nicht richtig irgendwo längs gehen, wenn da Pairings ausgelehnt wurden. Und ja, das Essen habe ich nicht probiert.
Sicherheitshalber.
Genau. Auch.
Ja, also ich fand die Location natürlich auch nicht sehr ansprechend. Von bisherigen, also von den deutschen YCS war es wirklich die schlechteste. Ich habe natürlich viele andere ausländische YCS auch mitgekriegt, bei dem, wo ich bei den Locations nicht sehr zufrieden war, sei es YCS Paris, Toulouse. Ja, die haben mir zum Beispiel auch nicht so gefallen.
Also die französischen sozusagen.
Ja. Die waren wirklich nicht so toll. Und ich hätte nicht gedacht, dass man das noch toppen kann, aber Berlin war wirklich also nochmal eine Steigerung in Sachen Misslage. Also nicht Misslage, sondern einfach schlechter Location, ja, genau.
Wobei, ihr habt ja das jetzt mit den Pairings angesprochen. Habt ihr da gar nicht das neue Feature verwendet, dass man die Pairings einfach online nachschauen kann und sich nicht darum kümmern muss, wie viele Leute da vorne stehen, weil ihr aus Deutschland seid und ihr sicher Internet habt mit eurem Handy?
Ich hab's schon gemacht, aber war trotzdem nervig, wenn du irgendwo längs gehen musstest und die hängen da alle an diesen Säulen. Dann waren da auf einmal zwei, drei Gänge blockiert. Und ja.
ja, bei mir war es teils. Ich hab mal, wenn jetzt irgendein Spieler neben mir war, hat er für mich mitgeguckt. Für mich war das immer ein bisschen zu mühsam, weil die Ladezeiten, ich weiß nicht, also ich hatte irgendwie nicht super Empfang am Anfang. Danach habe ich auch gar nicht mehr geguckt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe also teils habe ich mir sagen lassen, wo ich spiele, teils habe ich geguckt. Ja.
Ja, ich als Nicht-Deutscher hätte mich sehr über ein gratis WLAN gefreut, womit ich dieses Feature auch nützen konnte. So konnte ich es immer nur dann nützen, wenn Sona mal neben gesessen ist und gesagt hat, hey, wieso geht's jetzt zu den Pairings? Ich schaue es euch nach. Dann sagst du natürlich nicht nein, aber normalerweise stell dir vor, du stehst da an der neuen Runde und Sona ist nicht da und du hast aber kein Internet. Du wirst jetzt nicht sozusagen die Roaming-Gebühr zahlen, nur dass du deine Pairings nachschaust. Also ich glaube, es ist ein cooles Feature, aber wenn nicht jeder Internet hat, dann ist es auch wieder nur ein Feature für die ansässigen Leute und das ist halt auch wahrscheinlich die Hälfte der Teilnehmer oder ein bisschen mehr als wie die Hälfte.
Also diesmal hat es auf jeden Fall im Gegensatz zu vielen anderen YCS funktioniert, dass ich am Tisch ankam und nicht schon die Runde losging beim Auspacken. Also das war der einzige Vorteil.
Nee, das hatte ich auch nicht.
Ja, das hatte ich auch vorherigen YCS öfters, wenn die Schlangen so lang waren, dass ich dann am Tisch ankomme und dann geht's los. Und dann musst du halt dich so beeilen.
Ja, der Judge begrüßt dich so und sagt so, ja, gerade noch rechtzeitig, Herr Serin, gerade noch.
Ja.
Ja, es war ja auch komisch, dass mitten, also man stellt sich da jetzt so eine riesengroße Halle vor und plötzlich mitten in der Halle ist einfach eine riesengroße doppelte Stiege. Jetzt ist die Frage, ja, was machst du mit dieser Stiege? Ja? Ja, passt, wir tun einfach alle Judge Konami, wir machen alles um diese Stiege rundherum. Ja? Dann hast du plötzlich ein riesengroßes Viereck und hast eigentlich nur mehr rechts Platz gehabt, um vorbeizugehen. Jetzt gab es da die größten Platzprobleme, um von den öffentlichen Events zum Main Event zu kommen, ja? Oder überhaupt raus zu der Halle zu kommen. Also das war halt, ich glaube, die Location war schon so recht schwer aufzubauen, also überhaupt, weil die Location so komisch war. Und dann, also das, was mir auch gefehlt hat, war den Feature Match. Das war natürlich genau bei diesem Gang da dazwischen, wo sehr wenig Platz hat und wo jeder durch wollte, da war das Feature Match aufgebaut. Das heißt, wenn Leute das Feature Match zuschauten, war natürlich das Problem, dass der Gang blockiert war. Und es gab diesmal kein Video oder irgendeine Leinwand, wo sich die Leute einfach chillig irgendwo in eine Ecke setzen und die können dann das Spiel anschauen. Nein, es müssen alle diesen Weg blockieren und ja, man hat eigentlich so schon ein logistisches Problem.
Ich glaube, keine YCS vorher konnte von sich behaupten, dass beim YCS Finale, beim Finalmatch, nur 38 Leute zugeguckt haben.
Was, echt?
Ja. Ich war mal so frei zu zählen, weil ich mittendrin stand.
Ja, es war aber auch schwer, was zu sehen, weil es waren ja wieder Säulen dazwischen. Also ja. Es war ja nicht so, dass man stellt sich so hin und schaut zu, problemlos. Nein, da gibt's Säulen, da gibt's Judges, also wer zugeschaut hat, erkennen konnte, was passiert ist, der war schon sehr gut dran. Also ich habe, glaube ich, nur die Hälfte mitbekommen vom Finale und habe es mir von Tutu erzählen lassen, weil er halt ein Riese ist.
Ja. Königsplatz hat der Joshua Schmitz natürlich gleich am Anfang Stuhl irgendwo rechtzeitig hingestellt. Und
ja. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, hat Pech gehabt. Okay, das heißt, wie ist es euch jetzt am ersten Tag ergangen? Also am Tag 1 sozusagen?
Bist du, oder?
Ja, ich war den Tag vorher noch los abends. Ich habe nicht so viel geschlafen und nicht so gut. Ziemlich müde. Ja, die Spiele liefen ganz gut. Ich glaube, ich war 6-2 am Ende.
Also on the bubble am ersten Tag.
Ja, genau.
Und was hast du gespielt?
Heretic, Dragon Ruler.
Also dieses Game 1 gewinne ich Deck und Game 2 und Game 3 hoffe ich, dass ich nicht weggebordet werde.
Finde ich nicht. Also, weiß ich nicht. Ich habe auch oft mal Game 1 verloren und Game 2 und 3 gewonnen.
Hm. Ja, interessant.
Also die meisten haben ja Maxi reingesidet und ich habe einfach sehr oft, wenn die Maxi gespielt haben, habe ich die einfach OTK. Weil das Deck kann dann schnell mal 10.000 aufs Board tun und dann ist das scheißegal, wenn die 20 haben.
Ja, sofern sie keine Scarecrow und keine Tragödie im Sidedeck spielen. Aber das hängt sehr vom Deck ab, was die halt haben.
Aber alle haben ja vorher Patrick Hogan gemacht und der hat ja nicht gespielt. Und deswegen, ja.
Also bitte.
Der Hogan-Faktor hat zu
gestanden. Ja, ist so. Das gehört auch zur Vorbereitung, ne?
Ja, ja. Nein, ist clever. Das heißt, du hast dich gut auf das Metagame sozusagen vorbereitet. Du hast geschaut, was ist das populärste Deck? Kann ich da einfach OTK'n? Ja, ich kann OTK'n, sie haben Max C, aber sonst nichts. Okay.
Ja, ist so. Also das Deck kann ja auch ganz schnell mal durch eine Sphäre durch OTK. Und deswegen, ja, scheiß drauf.
Ja, man kann die Sphäre ja schon vorher triggern mit dem Su. Von dem her, der kann zwar das Monster haben, aber dann kommt noch viel mehr.
Dann kannst du mit einem Scrap Dragon oder sowas zerschießen, ein paar Dragon Ruler beschwören. Ja. War ganz lustig.
Ja, ich habe Mermail gespielt, stand schon sehr, sehr lange fest. Ich mag Mermail. Ich mag auch das Meta allgemein. Okay, die Firefist-Flut ist natürlich immer so eine Sache. Ja, ich bin, leider habe ich erste Runde gegen Noble Knights verloren. Ein sehr schwieriges Deck. Wenn es alles hat, hat es halt alles. Wie bei jedem anderen Deck auch, deswegen. Der Junge hat es verdient. Dann unglaublicherweise habe ich wirklich mal ein Mirror-Match verloren. Das passiert mir sehr, sehr selten. Und ja, ich hatte volles Feld, volle Hand, aber mein Gegner macht als letzte Chance noch ein Vanity's Emptiness, Vanity's Fiend meine ich, den 2400, und ich ziehe einfach keine Breakthrough und ja, ich muss alle meine Ressourcen verschwenden nach und nach, ja, und verliere dann trotzdem das Spiel dann noch.
Ja, das ist der Zeitpunkt, wo man Monster settet und man weiß, man stirbt, ja, weil man verliert alle Karten, die man hat, nur dass man nicht stirbt, nur wegen einem Monster, was man nicht handeln kann.
Und wenn man so plus 8 ist in etwa, also inklusive Feld jetzt, ne, und man hat 7000 Lebenspunkte und der Gegner hat einfach nur noch 1000 und man schafft es nicht zu gewinnen, ist schade. Obwohl man zwei Breakthrough-Skills spielt, aber naja. Andere Spieler haben das Glück und ziehen es vorher. Das ist halt auch manchmal ein Faktor. Ja, und dann stand ich halt recht früh on a bubble und lief dann auch eigentlich ganz konstant durch. Und dann habe ich letzte Runde wieder so ähnlich verloren. Dann diesmal gegen Firefist. Ja. Auch wieder mit, ich glaube, ich habe 7800 Lebenspunkte, er hat noch 300. Und ich habe Gunde und Marksman auf der Hand und ich schaffe es nicht, einen Discarder zu ziehen, damit ich einfach mal das Standard-Play machen kann, Pike mit Turch, und dann mache ich einfach einen Cowboy, eine Sache gegessen. Ja, aber nein. Das ist halt Yu-Gi-Oh! Dann war ich halt zu 3 und dann war es auch schon vorbei. Am Ende halt.
Okay, aber das heißt, dass ihr beide nicht von dieser, also es gab dann eine besondere Aussage vom Head Judge an diesem Tag, die lautete, dass jeder mit 6-2 oder besser weiterkommt und die restlichen gedroppt werden. Das ist natürlich komisch, weil normalerweise ist es so, es kommen alle mit 6-2 fix zu Tag 2 und alle, die sozusagen, alle anderen Plätze, die frei sind, werden einfach aufgefüllt mit jenen, der halt nicht so gut ist wie 6-2. Das hat dann zur Folge gehabt, dass an Tag 2 sehr viele Spieler nicht anwesend waren, obwohl sie spielen hätte können. Zum Beispiel mein erster Rundengegner war einfach nicht da, weil er sich sicher gedacht hat, ja okay, ich bin nicht Tag 2.
Ich auch. Also ich war, 256 kam ja weiter und ich war 257 oder so. Und dadurch, dass sehr viele ausgefallen sind, wurde das halt weitergereicht. Und ja, ich war dann sehr verwundert, dass ich dann hätte trotzdem spielen können. Ja, wusste ich auch nicht. Aber gut. Also, aber mein Kumpel, der ist dann, ohne zu frühstücken, als er einen Anruf bekommen hat, du spielst, ist er todmüde in die Halle und hat noch weitergespielt, hat dann echt noch 3 Siege gemacht, aber trotzdem. Ich meine, ich hätte eh gedroppt. Also, ich hätte eigentlich nicht weitergespielt. Bei dir war es ja was anderes, Claudio, weil du standst ja...
Ja, ich starte zu 2 mit einem Draw. Das heißt, da ist immer die Hoffnung, ja, wenn in der letzten Runde 2 Leute offensichtlich drohen und die cute werden, du könntest ja reinkommen. Also das war irgendwie so die Hoffnung. Ja. Hab's dann auch geschafft, am zweiten Tag einfach alles zu gewinnen. Hatte dann aber das Pech, dann wirst du halt 37. und es bringt halt gleich viel wie davor, weil du erfährst, dass alle zu 2 drinnen sind und alle anderen draußen. Das heißt, es wäre sich nie ausgegangen, aber... Es ist halt leider keine DQ'd worden. Also.
Aber eine theoretische Chance hattest du, hast es probiert. Ist doch trotzdem cool, dass du es weitergemacht hast.
Was hast du gespielt, Claudio, für ein Deck?
Mermail. Also ist glaube ich, das beste Deck, also in dem Format, was eh eigentlich schon wieder bald aus ist, weil nächstes Monat kommt schon wieder die nächste Bandlist. Die Leute sind schon wieder, was wird passieren? Wird Mermail zerstört? Tun sie Drain-Ruler endlich irgendwelche verbieten oder so, also bei mir hat es halt aufgrund von Konzentrationsfehlern am Tag 1 nicht gereicht, weil es war so, also es ist eigentlich super gelaufen, ich habe so glaube ich 5-0 gestartet, was eigentlich ein super Start ist, der beste Start glaube ich seit langem beim Turnier für mich, weil normalerweise immer erste, zweite Runde kommt irgendwann los und dann bist du schon halb on the bubble, musst dich irgendwie noch durchkämpfen. Ja, und dann habe ich halt offensichtlich, einmal habe ich gegen Chainburn gespielt. Ja, gegen das Deck habe ich halt nicht getestet, die ist halt nur ein Unentschieden rausgekommen. Das war mal das Draw, dass ich nicht, also wenn ich gewusst hätte, wie man dagegen spielt, hätte ich sicher gewonnen. Und dann habe ich gegen Firefist den dummen Fehler gemacht. Also ich kann euch hier erzählen, ihr werdet ihn nie wieder machen, wenn ihr ihn einmal hört. Stellt euch vor, ihr habt einfach Abyss Gaios am Feld mit dem Tidal drunter. Weil Tidal ist ja die beste Karte im Mermail, weil damit machst du deine ganzen Sim-Exits. Und der Gegner hat einfach ein Tenki und ein Tensu und spielt einen Bären aus. Und der Effekt natürlich auf deinen Gaios, weil was sonst? Ja, du negierst und überlegst halt so, ja, es wäre irgendwie schon cool. Also ich könnte jetzt eigentlich mit Negolo negieren, aber Wenn ich mit Tidal nicht gehe, dann habe ich nächsten Zug Tidal. Voll cool. Ja, passt. Tidal runter. Was passiert natürlich? Dein Gegner spielt einen zweiten Fire Fist aus, macht Kardinal und macht deinen Gaios und deinen Tidal weg. Hoho. Wenn du jetzt einfach den Tidal unter dem Gaios lässt, kann er den Tidal nicht handeln und der Tidal macht im nächsten Zug wieder alles. Das heißt, Gierig-Modus aktiviert. Gut.
Das ist dann aber auch ein Pro-Move und ein Pro-Gedanke von dir. Also nicht jeder würde auf diesen Schluss kommen.
Ja, das Lustige war, dass mir das schon beim vorigen Fire Fist-Spiel habe ich den gleichen Fehler gemacht und gewonnen und mir gedacht, okay, das mache ich nicht noch einmal. Ja? Ich habe aber genau den gleichen Fehler noch einmal gemacht, was eigentlich falsch ist, weil du solltest eigentlich deine Fehler in Zukunft vermeiden. Dann hätte ich das Spiel aber noch immer gewinnen können. Ja? Weil dann ist so, wir sind beide auf Low Card, er hat halt ein paar Tankies am Feld und eine verdeckte. Und ich habe nur Reckless Greed verdeckt, ziehe halt eine Linde, mache mein Reckless Greed und ziehe noch ein Reckless und eine Dragoons nach und kann mich halt entscheiden, ob ich Dragoons oder Linde ausspiele, um anzugreifen. Ich glaube in dem Fall, also es gibt ja verschiedene Optionen, ich spiele einfach Linde aus, greife an, er macht Prison und dann denke ich mir, okay, schaut mir immer gut aus, du hast Dragoon und ziehst noch zwei weitere Karten im nächsten Zug mit Reckless, setz Reckless, mach Go. Was wäre jetzt richtig gewesen? Also wir sind beide auf Low Life, das heißt, wenn er irgendwas zieht und er es ausspielt, bin ich tot. Und Bluffen bringt er sowieso nichts, weil er wird dich eh angreifen. Das heißt, der richtige Zug wäre gewesen, ja, du aktivierst gleich Reckless, weil du wirst es eh nicht bluffen. Weil dann ziehst du schon zwei Karten und kannst schon deinen Zug planen. Was passiert natürlich? Was macht Claudio? Ja, Reckless verdeckt. Super Move. Was kommt? Ja, Giorgio, du kannst den Reckless nicht mehr aktivieren. Okay, jetzt bist du unter Reckless, hast einen Dragoons. Jetzt spielst du aus, greift an, er, oh, Tanky, Bär, tot.
Ja. Ja.
Wieder ein solider Fehler, der mir wieder solide das Spiel gekostet hat. Ah. Ja. Ja, und dann in der letzten Runde habe ich auch wieder schlecht gespielt und dadurch auch verdient verloren. Aber ich glaube, ja. Wenig Wasser und passiert halt. Also, Mehrmilchspiele, hört zu und lernt daraus. Nicht meine Fehler machen.
Gibt aber 1 Million Fehler, die man machen kann mit dem Deck. Ein Deck mit 1 Million Optionen. Ja.
Deshalb ist, es ist ja so unfair, aber das Problem ist halt, du wirst hart bestraft, wenn du einen Fehler machst. Also. Aber ansonsten, also ich glaube, ich hätte das Turnier auch gewinnen können, aber ich habe es halt selbst verschenkt, sozusagen. Das heißt, um mit den Punkten weiterzugehen. Von Umut wissen wir schon, der ist Tag 2 gar nicht angetreten. Ich bin 3-0 gegangen, es hat nicht gereicht. Wie sah es beim Ole aus?
Ja, ich bin auch 3-0 gegangen.
Also durchgerannt?
Ja, musste ich. Ja, sonst konnte ich nicht mehr toppen. Also, ich habe, glaube ich, erste Runde am Tag 2 gegen Prophecy gespielt, zum ersten Mal in dem Turnier, zum ersten Mal seit langer Zeit. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ein paar Drachen beschworen und ihn gekillt. Dann habe ich gegen Infernity gespielt. Ich glaube, das erste Spiel hat er einen großen Fehler gemacht. Irgendwas hat er gemacht, dass er seine Barriere nicht spielen konnte. Er hatte irgendeine Handkarte. Und dann habe ich TT gespielt. Dann war sein ganzes Feld auf einmal weg. Und da hatte ich schon mal mehr viel. Also das hätte ich eigentlich locker verlieren müssen. Und dann im zweiten Spiel hat er wieder alles. Diesmal kann ich nichts machen. Und dann drittes Spiel durfte ich mal anfangen. Dann habe ich fallen gespielt und dann verloren. Und dann das letzte Runde war gegen Firefist, glaube ich. Ich habe nicht mal ein Feuermonster gesehen. Das war ganz schnell die Spiele. Ja.
Und wie ist das, nicht so viel. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass jetzt populär geworden ist, dass man völlig wurscht, welches Deck man spielt, es kommt plötzlich ein Reckless Greed? Oder ein Upstart Goblin?
Also Upstart bin ich schon länger der Meinung, dass man hier in vielen Decks spielen sollte. Also hat er oben, sagt das ja schon länger auch, und muss ich ihm recht geben. Und Reckless sollte man, finde ich, in Combo Deck spielen, also mehr Melhiratet, aber nicht in Fire Fist oder so.
Also, ja, bitte, Umut.
Ja, ich sage jetzt mal so, diese beiden Karten, die sind in den letzten Jahren immer mal in Decks aufgetaucht, sei es in Sektoren oder wer weiß was für Decks. Upstart dann häufiger, weil die 1000 Lebenspunkte für den Gegner sind nicht so wichtig manchmal, wenn man eine Karte mehr zieht im Deck, also in dem Fall dieses 37 Karten-Deck dann sozusagen. Ja, vieles ist jetzt eher, wie nennt man das, trendy. Also nicht, weil es Leute als gute Karte sehen, sondern einfach, weil es jeder spielt, dann muss ich es auch spielen. Und wenn man die Decks spielt, es läuft ja.
Ja.
Ich meine, ich glaube nicht, dass jeder jetzt sich die Mühe gemacht hat, sich hinzusetzen und vielleicht zwei Turniere lang dasselbe Deck zu spielen, einmal mit Upstart und einmal ohne Upstart. Damit man, aber das ist auch gar nicht möglich. Das ist ja die Schwierigkeit. Ich wünschte, ich hätte die Zeit gehabt, mit Mermail einfach mal alles so zu testen, wie ich gerne hätte testen wollen.
Die 1000 Karten.
Ja, kategorisch jede Karte ausschließen und dann wissen, ja, das ist mein Kern. So muss man sich dann halt auch auf andere gute Spieler oder Deckbauer konzentrieren, dass man sich dann zusammen abspricht und ja, und am Ende sind das ganz wenig Karten, die dann fließen. Und Rakdos und Upstart sind halt schon auch im Mermail eine Karte, Optionen, die nicht gerade unwichtig sind. Obwohl es auch ohne geht.
Dann spielst du ja ein schlechtes Deck.
Na, ich fand sie lustig, weil dann spiele ich so am Freitag in der Lobby, spiel gegen Spellbook, er aktiviert Reckless, ich denke mir so, what the fuck, wieso kommt jetzt mit Spellbook Reckless? Er hat dann gewonnen, weil dann hat er natürlich durch Tower hat er wieder seine Karten gezogen und er hat irgendwie eine tote Hand gehabt und durch Reckless konnte er endlich was machen. Dadurch habe ich irgendwie so das Gefühl, dass jetzt jeder das Gefühl kriegt, ja, ich spiele ein schlechtes Combo-Deck, ja, ich gebe Reckless rein und dann funktioniert schon, weil dann ziehe ich die eine Karte mehr und kann trotzdem meine Combo machen. Also.
Ja, ist ja so. Wenn du zwei Reckless ziehst, hast du ja schon fast immer das Spiel gewonnen. Also ist halt so.
Das Problem ist halt, wenn du ein Deck hast, das halt abhängig ist, dass du eine Karte ziehst und dann ziehst du unter Reckless diese Karte nicht, dann bist du zweiter Züge lang tot und du hast das Spiel verloren.
Ja, stimmt. Ja, weil so ein Deck sollte man dann wohl auch vermeiden zu spielen.
Ja, man kann nicht jeden dazu zwingen, was er spielt.
Ja, stimmt schon.
Also ich kann im Mermail sagen, die Karten sind gut, aber sie sind nicht wichtig. Je nachdem, welchen Baustein man spielt, aber natürlich, alles hat seine Vor- und Nachteile. Man kann darüber stundenlang diskutieren. Ja.
Vielleicht in einem anderen Podcast. Wie gierig ist man wirklich? Ist man reckless, greedy oder... Na gut. Wie ist es dir dann in die K.O.-Runden ergangen?
Das habe ich erst in Firefist gespielt, gegen so einen Italiener. Ich glaube, das erste Spiel war ziemlich lang. Da irgendwie gewonnen. Ich hatte am Ende einfach, genau, ich habe keine Ashes gezogen, das ganze Spiel. Also diese Falle, die Drachen reinlegt. Und dann konnte ich keine Drachen mehr beschwören irgendwann. Und er hat geht um die Tankies gehabt. Und dann zweites Spiel habe ich ihn, glaube ich, ziemlich schnell OTK. In der zweiten oder dritten Runde schon. Und im dritten Spiel habe ich dann zum ersten Mal im Turnier Photon Bouncer beschworen, weil ich wusste, dass er ein Handy hatte. Und an dem kam er nicht mehr vorbei.
1000 Schaden und negieren, ja.
Ja, genau. Ja, und weiß nicht. Er hatte einfach nicht viel anscheinend. Oh. Und dann danach habe ich den Mail gespielt. Das war ein langes Spiel, ne?
Top 16 also, dann, ne?
Ja, genau. Das war auch wieder die Italiener. Also, ich weiß nicht mehr ganz genau, was passiert ist. Ich weiß, dass ich das eine Spiel gewonnen habe, weil ich mit Big Eye sein Dweller genommen habe und dann über eine Linde rübergerannt bin oder sowas. Und dann konnte er nichts mehr machen, glaube ich. Irgendwie so. Und das zweite Spiel habe ich dann gewonnen, weil ich mit Blader rübergerannt bin über ein Monster und er sein Tidal nicht mehr beschworen konnte.
Und er hat gar nicht Welle-Effekt gechained an das Übernehmen? Weil dann könntest du jetzt Dweller nicht in den Zug machen und seine Linde kriegt
er nicht. Nein, er hat Dweller gemacht die Runde und ich habe nächste Runde. Er hatte zwei Materialien halt. Ich habe dann nächste Runde, während als er dran war, gemacht. Aber er wollte in der Linde reinrennen oder sowas.
Ja, aber dann hätte er trotzdem den Effekt ketten können, oder? Und dann halt. Dann hast du einen Dweller, der halt nichts mehr macht.
Kann man den zweimal aktivieren?
Also, habe ich. Warte mal. Es war jetzt seine Runde. Und er hat einen Dweller beschworen.
Ja, genau. Mit zwei Materialien.
Okay.
Und ja, dann bist Effekt du. Okay.
Genau. Er hat dann seinen Effekt du? Gemacht.
Und genau. Und achso, du übernimmst.
Aber ich habe aber noch Bilder gemacht. Und dann.
Ja, also bist du dann erst im nächsten Zug über die Linie gerannt, oder?
Ja, genau. Also
sonst kriegt er ein Monster, okay, passt.
Ja. Ja, irgendwie sowas. Also ich weiß auch nicht mehr.
Na gut,
so
macht es schon mehr Sinn.
Ja, und dann in dem Spiel, also irgendwann hat er auch keine Karten mehr, aber dann konnte er noch so ein Leo machen, oder wie das Viech heißt, mit 3-1.
Leo,
und dann musste ich TT spielen und das ganze Feld springen, aber gut, er hat dann einen T-Dart und ich habe 4 Dragon Ruler und deswegen habe ich gewonnen. Also wir hatten dann beide, glaube ich, keine Karten mehr und ich hatte dann mehr Dragon Ruler als er.
Logisch, dann ja.
Und wer war Top 8 dein Gegner? Ja.
Matthew Mills, glaube ich, so ein Engländer. War ja Feature-Match, ja.
Und wie hat er gewonnen?
Erstes Spiel hat er Roach und Bewohner hingelegt. Das war sehr schwer, dagegen anzukommen. Dann hat er noch mit MST die 50-50-Chance gehabt und die hat er getroffen. Und dann im zweiten Spiel habe ich ihn sehr schwer gekillt. Ich hatte, glaube ich, Doppel-Reckless, Traps, dann Wingbeat. Da hatte er einfach nichts mehr danach. Und dann im dritten Spiel hatte ich beide meine Tuner und mein normales Monster, glaube ich, auf der Starthand. Und dann eine Reckless zerschossen und ich musste den Chain, weil ich es jetzt hatte. Und dann hätte eine Combo-Karte ziehen müssen, ein E-Set oder sowas. Ja, ein E-Set oder ein Tefnoid. Dann hätte ich was auspacken können, aber habe ich nicht gezogen und dann, ja, scheiße halt, ne?
Jetzt stirbt man halt einfach.
Ja, genau, wenn man die Reckless spielt und die Combo nicht hat, ist halt doof.
Ja, das Risiko, aber es passiert zum Glück nicht zu oft. Also.
Ja, also das ist in dem Turnier echt nicht oft passiert.
Jetzt, wenn du mal Revue passieren lässt, hast du ab jetzt Vorrunden, also machen wir mal Tag 1 oder dann Tag 2 und dann in den Tops, hast du glücklich gezogen? Also war das Glück dir hold, dass du...
Also, ich hab schon meistens versucht, die Redness so spät wie möglich zu aktivieren. Und die Combo so sicher wie möglich zu machen, sag ich mal. Also wenn ich eine Combo hatte, aber noch einen Trapstone in der Hand hatte, habe ich meistens erst das Trapstone gesetzt und noch eine Runde gewartet, bevor ich meine Combos mache. Um das halt wirklich sicher zu spielen. Weil das Deck ist halt Combo-Deck und wenn es die Combos nicht durchkriegt, bist du so. Also, ich würde sagen, ich habe auch schon ein bisschen Glück gehabt ab und zu an. Aber.
Das heißt, du hast den Gegner ruhig kommen lassen und dann.
Ja, oder halt nicht kommen lassen, weiß nicht, du hast ja auch 3 Drachenschreien. Bin einfach erstmal einen Blaster hingelegt für eine Runde. Und dann die Runde danach die Combo ausgepackt. Also, dass er erstmal den Blaster Ressourcen verschwinden muss. Also, quasi mit dem Blaster dich eine Runde verteidigt, sozusagen.
Hast dein Cappy immer nach hinten gezogen, ja. Nicht schlecht.
Na, das klingt ja logisch. Ja. Würde ich auch so machen.
Sicher, Claudio. Nein, natürlich.
Ja, also, ich muss auch sagen, ich fand eigentlich auch für das Turnier, dass Mehmel das bessere Deck war. Aber ich hatte 0 Mehmel-Karten und eigentlich auch kaum Heratik-Karten und habe mir die Samstagmorgen noch angetauscht. Und ja, also ich habe auch eigentlich nicht so viel getestet für das Turnier. War eigentlich auf Spaß gekommen und ja.
Hast du irgendwelche Abstriche bei deinem Deck machen müssen? Also kann ja sein, dass du jetzt, weil du jetzt alles zusammengesucht hast am Samstag, dass du nur mit einem...
Dass
du nur ein Atom hattest, also war okay.
Das war schon so, wie ich das spielen wollte. Also, ich habe da einen Freund, der hat immer einen richtigen Ordner, mit dem kann man mal gut tauschen.
Der Freund mit den Karten, jeder kennt ihn, jeder hat
ihn. Genau. So einen muss man haben, das kann man nie vergessen.
Okay, Umut.
Ja, bitte.
Hast du an Side-Events teilgenommen, nachdem du nicht Tag 2 warst? Also du musstest ja irgendwie deine Zeit auch verbracht haben.
Ich habe Sonntag ausgiebig gefrühstückt und bin dann irgendwann zur Halle und habe mir, also ich nutze dann Tag 2, wenn ich, also ich spiele da nicht extra jetzt weiter noch 3-4 Runden oder, weil es bringt nichts. Also mir ist es jetzt egal, ob ich am Ende jetzt 60. da steht oder wenn ich keine Chance mehr auf die Tops habe, dann spiele ich nicht mehr weiter. Ich habe keine Side-Events gespielt. Ich hätte vielleicht, wie heißt es, Giant Card oder irgendwas anderes gespielt, aber ich sage jetzt mal so, ich war viel mehr mit beschäftigt, dass ich einfach viele Leute wieder gesehen habe, diesmal mehr Zeit hatte zum Unterhalten, viel geschnackt, zugeguckt, mitgefiebert, ja, das war das eher.
Na gut. Ja, macht auch immer Spaß.
Und ein bisschen getauscht. Ich habe halt
einfach über Juli reden macht auch schon irgendwie mal Spaß, ne? Die ganzen Stories hören, wie die Leute getopdeckt wurden und wie sie die anderen ausgeskillt haben.
Immer wieder herrlich. Gibt sehr viele Geschichten. Erst recht, die lustigsten Geschichten sind die Geschichten, die am längsten zurücklegen, weil das sind meistens die lustigsten. Weil sie von Event zu Event weitererzählt werden.
Ja.
Ich hab mich an den Side-Events irgendwie echt recht spät begeben, weil ich natürlich beschlossen habe, ja, ich spiele weiter, die Chance lebt ja, dass zwei Leute DQ'd werden. Ist nicht passiert. Na klar, dann gehst du zu den Side-Events, ja, Giant Card gibt's nicht mehr. Was gibt's? Regionals oder Winemat? Okay, qualifiziert bin ich schon für die Europameisterschaft, genau. Das heißt, Winemat, du weißt, du gewinnst eine Matte, du kommst heim, legst die Matte in die Ecke, zu den anderen 50 Matten liegen sie. Genau. Das heißt, ich war halt so glücklich über mein Deck und habe beschlossen, passt, ich spiele Regionals. Das ist dann eh eigentlich recht gut verlaufen, weil du musst, glaube ich, nur viermal gewinnen und dann hast du einfach gewonnen und wenn du Glück hast, kommst du direkt noch in die Coverage, wo sie so sagen, hey, der und der hat die Regionals gewonnen. Spiele ich natürlich wieder gut drei Runden und in der vierten Runde im Finale mache ich wieder einen typischen Claudio-Move. Das heißt, mein Gegner ist eigentlich tot. Ich habe einen Max C und er ist unter Reckless und in der Endphase macht er eine Sphäre. Sagt mir gleich, oh, er hat keine dritte Linde, weil er hat sie rausgebordet. Denke mir schon, haha, super, du könntest jetzt Max C für eine Karte abwerfen. Nein, warten wir. Gut, er beschwört sein Monster, denke mir, super, ohne Effekt. Er wirft halt eine Gunde ab, könnte wieder was beschwören, denke mir so, ich könnte jetzt Max C machen. Ziehe ich aber nur eine Karte. Nein, okay, beschwört er halt noch einen Pike, hat einfach einen Pike am Feld. Gut, in einem Fall stirbt alles, ich komme drauf, oh, er hat noch eine Handkarte. Na, vielleicht aktiviere ich Max C. In seiner Stelle, wenn er gezogen hat, aktiviert er Traps dann auf meine zwei Fallen. Dann hast du so das Max C und denkst, er hat eine Handkarte, ein Monster im Feld. Was soll dir passieren? Na, werfen wir nicht ab, ja. Gut, er macht natürlich ein Synchro, macht mir Schaden, wir sind Timeout, letzten Zug, ich bin dran, oh, ich kann ihn nicht töten. Ich hätte mit Max C abwerfen können, eine Karte zu ziehen, dann hätte ich, glaube ich, einen Toys gezogen und ich hätte ihn hundertprozentig getötet. So habe ich um 200 Lebenspunkte zu wenig gehabt und habe verloren, das heißt, ich habe wieder konstant ein Spiel hergeschenkt.
Also was sagt uns das, Claudio? Ein Blind MST ist manchmal doch nicht schlecht, ein Max C für Ausgleich ist manchmal doch nicht schlecht.
Ja, richtig, also ich denke immer zu gierig, also das ist mir jetzt schon... Ich verschenke meine Spiele. Ich habe es bemerkt, also 2013, 2014 ist das Jahr, in dem Claudio Spiele herschenkt. Erst recht im Finale, das mache ich am liebsten. Österreichische Meisterschaft habe ich auch im Finale meinen Sieg verschenkt. Also
ja.
Ich erkenne ein Muster dahinter.
Aber
ich bin zu sozial.
Ich glaube, es war ein finsterer Schöpfer, der von oben... Nee. Dem du nicht gerechnet hast, war das das?
Na ja, das Problem war, ich hätte ihn im vorigen Zug einfach getötet, wenn ich drei von vier anderen Monstern beschworen hätte mit Gunde. Das heißt, ich hätte so oder so immer gewonnen und hab mir halt überlegt, ja, am coolsten wäre, wenn ich ihn mit Cowboy töte. Weil du wirst ja richtig cool gewinnen, ne? Dann holst du halt die Linde und es kommt die Drago, die halt genau durch die Spielfeldzauberkarte 1-5 Defense hat, sodass du ihn genau nicht töten kannst. Dann handelst du halt sein Board, schießt ihm alles weg und es kommt halt der dunkle Schöpfer von oben, der verdient, das Spiel für ihn gewinnt. Weil nach dem Zug hast du halt nichts mehr. Weil du hast ja alles rausgegeben. Ich hätte natürlich auch einen Lead machen können und einfach eine Karte opfern, um seine Drago abzuwerfen und ihn dann zu töten, aber ich hätte auch einfach den Pike beschwören können, um ihn zu töten. Also,
denn der Lead sendet ja und discardet nicht.
Ja, klar. Na gut, aber genug von meinen Fails. Ich glaube, ich hatte jetzt jeder oft genug gehört.
Ach, ich kann noch mehr davon
hören. Nächste Überschrift, weißt du erst Berlin und Claudios Fans? Oder? Ja.
So ungefähr. Claudio erzählt, wie er seine Spiele verschenkt.
Du kannst ja jede Woche so ein Highlight machen. Fail of the Week.
Claudios Fail of the Week. Na, wie fandet ihr die Organisation und den Ablauf des Turniers?
Ja, mach du wieder Ole, dann kann ich was sagen.
War wie immer, ne? Also Runde nach Runde. Also
okay. Ne? Also,
ja, ich bin ja nichts anderes gewohnt.
Ja, es ist ja immer spannend, mit wie viel Verzögerung die erste Runde beginnt und wie lange die Runden dauern.
Ja, also, ich muss auf jeden Fall sagen, das war 10-mal besser als auf der EM. Das war richtig schlecht. Das war Runden teilweise 2-Stunden-Ding. Das war nicht so cool.
Ja, es sind aber manchmal mehrere Faktoren, die man dann auch berücksichtigen muss. Also ich muss so zugeben, ich glaube, ich fand Weiß jetzt Berlin, abgesehen jetzt von diesen ganzen negativen Dingen wie Halle und bla bla bla, fand ich eigentlich recht flüssig. Wartezeiten kannst du manchmal nicht beeinflussen wegen Overtime und so, wenn da Leute noch einfach im Timeout sind. Oder. Ich selbst war in der vorletzten Runde, ich glaube 35 Minuten im Overtime leider. Ja, berechtigt. Ja, berechtigt.
Gehört dazu, ne?
Ja, und manchmal sind ja auch gewisse Spieler dafür verantwortlich, dass Runden länger dauern, aber. Es gibt schon einige Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass das Turnier schneller abläuft oder langsamer.
Das stimmt.
Also, ja. Flüssig sozusagen.
Ja, also war wie immer. War okay.
Okay,
nichts Ungewöhnliches. Wart ihr allgemein mit eurer Deckwahl zufrieden?
Ja, wie gesagt, also ich dachte auch vor dem Turnier, dass Memel das bessere Deck ist, aber ich hatte die Karten nicht und ich habe auch nicht so viel damit getestet. Und ja, ich wollte auch nicht, was weiß ich, 300 Euro oder so noch ausgeben, nur für ein Memel-Deck. Aber danach, also jetzt in Hindsight, die das klar, ne? Da war kein mit Leben, sag ich mal.
Word. Ja. Ja, Claudio, also wie du ja bei Mermel selber am Anfang gesagt hast, also bei mir war es jetzt nicht so wie bei dir, dass man von Freitag auf Samstag komplette Deck umgeworfen hat, aber es sind halt immer ein, zwei Karten, die da reinfließen können, die man dann verändert. So. Im Nachhinein war ich nicht zufrieden, weil ich ein, zwei Karten vermisst habe. Das finde ich dann schade, dass dann doch so amerikanische Decks uns so beeinflusst haben, auch dann in dem Fall mich oder wir beim Deckbau. Ich habe die Infanterie sehr, sehr vermisst. Ich habe leider keine gespielt. Halbe Stunde vor Decklistenabgabe habe ich noch zwischen zwei Karten überlegt halt, ne, ob ich sie jetzt dann doch spiele so. Ja, aber sagt jetzt nicht viel über das Deck aus.
Allgemein mit Mermel warst du zufrieden?
Ja, Mermel, das stand für mich schon sehr, sehr lang fest. Weil das erstmal das echt das beste Deck ist. Und ich liebe die Mirror Matches. Das ist einfach so ein, ich nenne es Skill Battle eigentlich oft. Das ist gar nicht so, dass man sich da hinsetzt und der Gegner gibt einem OTK. Das ist nicht so. Das ist eher dieses Rumtaktieren und da bluffst, die bluffst. Natürlich kann der Gegner auch mal alles haben, aber wenn du meistens so spielst, dass du keine OTKs kassierst, dann hast du damit eh schon gerechnet und ja.
Ja, ich denke mir immer, mein Gegner darf gern in einem Game alles haben. Solange es nicht zwei Game alles hat, ist das alles okay, weil dann kann ich es noch immer gewinnen.
Ja, Ja, genau, du bist aber auch mal realistisch. Also ich bin auch keiner von diesen Spielern, die sich da hinsetzen und sagen, oh, mein Gegner hat mich weggelackt. Bla bla bla, das ist ja nicht so. Ich meine, wir aber dann selber sich nicht beschweren, wenn man selber dem Gegner ein OTK hinlegt.
Also in einer Runde habe ich mich hingesetzt, habe so meinen Turn 1 gemacht, mein Gegner hat gezogen und hat aufgegeben. Das heißt, von dem her, ich kann jeden verstehen, der so sagt, ja, also ich weiß, dass wenn mein Gegner Mermel spielt und er macht so Turn 1 einfach alles, ich weiß, dass es der kann und das musst du akzeptieren und du musst halt schauen, dass du dann. Der Vorteil ist ja, Game 2 und Game 3 hast du gesideboardet und als guter Spieler boardest du immer besser wie der Gegner und meistens spielst du mehr Karten herum als wie der Gegner. Das heißt, die Chancen, dass du Game 2 und Game 3 gewinnst, sind viel höher als wie das erste Game, weil im ersten Game kann halt ja der Nats-Start kommen und du bist einfach tot.
Ja.
Aber das muss man halt akzeptieren. Das darf man dann nicht irgendwie so schieben, ja, ich habe nur verloren, weil mein Gegner Game 1 alles hatte. Ja. Das ist ja inkludiert, dass er Game 1 alles hat.
Wie viele Mirror Matches hattest du jetzt, sagen wir mal, also Tag 1 jetzt, sagen wir mal? Ich hatte 4.
Das ist eine gute Frage, warte, ich schaue schnell nach.
Also ich hatte 4 Mirror Matches, hab dann 1 leider dann verloren, aber ja, also ich, in der Hinsicht lief es sehr vorteilhaft für mich. Ich mag einfach diese Mirror Matches. Ich mag Mirror Matches allgemein sehr.
Ich habe auch hauptsächlich den Mermel gespielt und war FS das Turnier. Und ja. War ja auch klar vorher, ne?
Also ich glaube, ich hatte ein ganzes Mermel Miro, in dem er im ersten Game einfach alles hatte. Oder im zweiten Game. Also da hat er einfach angefangen und ich habe gewusst, ich bin tot, weil er hat irgendwie Undyne. Dann hat er Abyss, Gaius und im nächsten Zug kommt noch Dweller. Und du sitzt so da und denkst, ja, und was mache ich jetzt? Ja, ich bin tot. Aber sonst, ich glaube, ich habe nur gegen zwei Mermel-Decks gespielt. Also hauptsächlich, wenn man Firefist da... Wobei ich gleich sagen muss, alle Firefist-Spieler, die jemals diesen Podcast hören, ihr sollt niemals Mistake boarden, das ist der größte Mistake, den ihr machen könnt. Das ist immer so, Firefist denkt sich, ja, Mermel sucht zu viele Karten, ich aktiviere Mistake. Das Problem an der Karte ist, also sie verhindert ja, dass man irgendwelche Karten sich auf die Hand sucht, die man nicht sieht. So, jetzt denkst du, du spielst gegen Mermel, du aktivierst sie und er ist tot. Ja? Was passiert? Du hast meistens ein Monster, einen Thunder King oder einen Bären und das ist es. Was jetzt passiert ist, der Mermel-Spieler tötet einfach dein eines Monster. Er kann ja einfach Megalo machen und drüber rennen. Also Megalo und, weiß nicht, Megalo mit, wie heißt sie, mit Marksman, dann ist deine Backrow weg, er rennt drüber. Und dann bist du plötzlich in der Situation, wo du Mistake hast und du ziehst deine Tankies, deine Port of Dualities und bist einfach tot. Also ich glaube, ich habe so viele Spiele gegen Firefist einfach nur gewonnen, weil sie Mistake gebordet haben, aktiviert haben und danach daran gestorben sind.
Ach, selbst schuld, ne?
Also begeben mich hatte das auch einer, das war jetzt die vorletzte Runde, diese 35 Minuten Overtime, der hatte auch sehr früh Mistake aktiviert und also die behindert mich in dem Moment, wenn er sie gechained hat, weil ich dann keine Karte suchen kann, aber das ist dann einfach eine Karte weniger, vor der ich Angst haben muss.
Genau.
Weil dann weiß ich ganz genau, nee, mein MST mache ich jetzt nicht auf Mistake, damit ich eine Karte suchen kann, ich mache es einfach auf die Facedown. Und ich komme durch. Die Sache ist gegessen. Ja.
Genau, also bei Mermel geht es eigentlich nur darum, du willst nur seine Backrows zerstören und dann deine Monster machen den Rest. Ja, also wenn dein Mistake liegt, dann liegt dein Mistake. Du hast die Linde. Die Linde rennt über alles drüber, weil die verwandelt sich in 2-7, 2-4, komplett wurscht was. Ja. Dem sein Mistake kann er 1000 Mal haben.
Und seitdem wir Turtle spielen, ist der Mistake auch so eine Sache.
Haha, der Weg heraus. Ja. Na gut, jetzt nehmen wir an, die Weißes Berlin würde morgen schon wieder stattfinden. Was würdet ihr an eurem Deck verändern, wenn jetzt morgen noch einmal die Weißes in Berlin spielen würdet?
Also, ich würde alle Hierarchie-Karten rausnehmen und die Mail-Karten reintun.
Ich klatsche.
Ja, also wenn
auch,
ich...
Auch wenn dies bedeuten würde, keine Top 8?
Ja, nee, dann nicht.
Ach so.
Dann wird er wieder alle Mermel-Karten raus und alle Hierarchie-Karten.
Genau. Rein. Nein, also, wenn ich nochmal Hierarchie spielen würde, würde ich, glaube ich, einen Trapstun rausnehmen und eine Lanze reintun oder sowas. Die Trapstun war manchmal ein bisschen langsam. Hm. Ich habe ja zwei gespielt und auch, vielleicht auch einen Call raus, habe ich auch zweimal gespielt. Aber sonst meine ich alles so ganz gut. Ja.
Und Umut, Mermel?
Ja, mein Deck war sozusagen fast identisch wie von vielen anderen Spielern. Wir haben es da alle abgesprochen gehabt. Ja, wie ich schon gesagt habe, es gibt ein, zwei Elemente, die ich in dem Deck dann beim Spielen doch vermisst habe. Also die Infanterie als Zusatzoption ist schon gut. Zumal, wenn du sie dann irgendwann mal gezogen hast, kannst du sie jederzeit wiederholen mit dem Turge. Ja, das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist, ich habe die Special Summons vermisst. Also manchmal, dadurch, dass wir alle nur ein Lead und einen Megalo gespielt haben, habe ich manchmal einen zweiten Megalo doch vermisst. Aber jetzt nicht des Suchens willens, sondern einfach dieser 2-4er-Bleed-Sig, der dann gespecialt kommt und so regelt, weißt du?
Ja, ich habe ja zwei gespielt, also ich weiß, wie cool das war.
Ja, also im Grunde braucht man wirklich nur einen Megalo. Das hat in den Tests sehr viel aus, aber ich habe einfach manchmal doch den zweiten vermisst. Einfach nur diese, also du beschwörst Monster, ein Gegner gibt dir Warning, WTA, bla bla bla. Und der Turge, wenn du keine Gunde hast, nicht der Turge, der Toys, wenn du keine Gunde hast, mach dir halt nicht noch ein Megalo aus dem Friedhof, damit du dann Faxen machen kannst, sondern hast dann einfach nur einen 1-7er. Oder ein 2-4er Def in dem Fall. Und mit Megalo hättest du einen 2-4er, mit dem du angreifen könntest. So. Vom.
Ja.
Ne? Das ist der einzige Faktor. Und ansonsten Fallen-Line-Up und so. Um jetzt wieder auf Upstart und Reckless zu kommen, Sie waren, Reckless war immer gut. Ich hatte immer Dollarzeichen in den Augen, wenn ich zwei gezogen habe. oder wenn ich mit einer Reckless eine Reckless gezogen habe. Natürlich, ja. Upstart ist wiederum so eine Sache. Die Karte habe ich sehr oft dann natürlich auch rausgebordet in Game 2 oder 3 dann.
Vorher auf die Uhr geschaut.
Ja, leider, ich bin zwar groß, aber ich sehe die Uhr sehr, sehr selten. Das ist so ein Nachteil. Aber ja. Ja, und Reckless ist halt wieder auch so eine Karte. Sie ist zwar toll, wenn du Plus machst. Also, was heißt Plus? Also diese Zusatzoption, wenn du dann im Late Game bist, hast eine Karte mehr und. Natürlich ist das für Mermaid essentiell. Aber hätte ich diese Reckless nicht gezogen, hätte ich irgendein Wassermonster gezogen, was mir dann in dem Moment genauso geholfen hätte. Also, Mermaid ist ein Deck, was so viele Optionen hat. Im Grunde ist es schnuckpups egal, was du spielst. Deswegen bezweifle ich auch, dass die Bandlist uns, das, also ich sag jetzt mal uns, yes, uns töten wird. dann lass den Toys auf 1 gehen. Nur die Gunde darf nicht auf 1. Lass den Toys auf 1 gehen. Dann, ich meine, wenn ich jetzt Mermaid-Deck baue, wenn ich alles reinpacken möchte, was ich möchte, sind 60 Karten drin, immer noch.
Ich möchte nur erwähnen, also 53 oder 54 Karten Mermaid hat ja eine weiße S gewonnen, von dem wissen wir, dass man alles spielen kann, was man möchte und trotzdem gewinnen kann in Mermaid.
Richtig, also dieses Deck kann alles kompensieren. Oder? So der kann alles
kommen. Habt ihr eigentlich diesen Oshia gespielt?
Wie bitte?
Habt ihr diesen Oshia gespielt?
Ja,
diesen Level 3?
Der ist der Beste. Ja,
oder? Warte, ja, der ist very importante.
Ja, mein Freund, mit dem ich gefahren, also nicht mein Freund, ein Freund von mir, durch deine Farm, er hat den nicht gespielt. Ich habe ihm dauerhaft gesagt, er soll den spielen. Ja, ich muss mal sagen, dass ich jetzt recht hatte.
Du hast, glaube ich, das wichtigste Argument nicht gebracht. Das ist ganz einfach. Stell dir vor, du könntest 4 Linden spielen, weil im schlechtesten Fall spielst du Osea, Effekt auf sich selbst, Linde, dann hast du eine Linde und wir wissen, dass das ganze Deck von Linde abhängt, weil die Linde macht halt alles.
Das habe ich ihm auch gesagt, dass das im schlechtesten Fall eine Linde ist und im besten Fall hast du auch Spiel gewonnen.
Sie ist aber auch mal ein Nachteil. Mir ist es nämlich auf der YCS passiert. Ich habe sie auf der Hand, kann für Game angreifen und eine Linde. Und ich denke mir, er hat eine BTH, weil sie war noch nicht weg. Ich beschwöre sie, um mir mit ihrem Effekt eine Linde zu holen. Er gibt mir Fallgrube. Ich dachte mir so, nein. Aber das
du hättest doch einfach die echte Linde spielen können und gewonnen.
Aber dann wäre die BTA gekommen und ich hätte, weißt du, was ich meine? Was ist denn wahrscheinlicher?
Du wolltest den Pro-Move machen, weil das Letzte, was passiert ist, dass das Monster am Friedhof gesendet wird und nicht, dass die Linde beschworen ist.
Ich glaube, mein erster Faktor war auch
Pro-Move,
ja, nein. Also, das meine ich, das ist einfach der Pech des Unmut oder so, aber... Die Wahrscheinlichkeit, dass Bottomless da liegt, ist höher als das Fallgrube da liegt.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Gebe ich dir recht. Ja.
Gut, auf jeden Fall, also Mermaid ist ein Deck, was alles kompensieren kann und ja.
Also wir könnten den Podcast auch umbenennen in die Mermaid Werbeshow. Spielt Mermaid jetzt, bevor es zu spät ist.
Ja.
Aber ja. Okay. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück zum Topic. Wer hat euch geholfen, euch für das Turnier vorzubereiten? Oder wie habt ihr euch vorbereitet?
Ich habe vor dem Turnier 2-mal getestet.
Hey.
Mit Freunden. Das war's.
Patientes Testen.
Ja, ich hatte nicht so viel Zeit wie in Uni. Und dann, die haben Firefist und Wasser gespielt. Deswegen war ich ganz gut vorbereitet gegen die Decks. Hätte ich jetzt aber die in Bujins gespielt, ich weiß nicht mal, was die Karten können. Also auch immer noch nicht. Von daher. Aber habe ich zum Glück nicht.
Dasselbe wie wenn eine Sphäre liegt. Gib ihm OTK.
Ja, genau. Das ist meine ich auch. Ich spiele Skill Drain und das.
Völlig wurscht, was ich spiele. OTK und dann schauen wir mal, was ich bohren und dann OTK und dann nächstes Spiel.
Aber ich meine, ich habe auch hauptsächlich Wasser und Feuer erwartet, deswegen. Alles okay, glaube ich, das Testen. Aber längst nicht auf Thema. Dann habe ich ein bisschen auf DN gespielt.
So wie jeder.
Ja.
Ja.
Umut hat gar nicht getestet.
Ach, Quatsch. Also ich Das geht ohne Test geht gar nicht ab. Ich wünschte aber, wie gesagt, ich hätte wirklich viel, viel mehr Zeit gehabt zum Testen. Ja, also wie ich schon gesagt habe, wir haben wie vor jedem großen Turnier spricht man sich halt immer mit bestimmten Namen ab. Ja, also es sind halt immer so Joshua Schmidt, mit dem ich halt viel rede.
Die Mehrmel Selbsthilfegruppe habe ich gehört.
Ja, genau. Ja, also es gab bei Facebook, was heißt gibt, es gibt halt so eine Deckbaugruppe sozusagen, also was heißt gute Deckbauer. Ja, Selbsthilfegruppe, genau. Und ja, da hat man natürlich alles besprochen. Dann kam jedes Mal eine neue dicke Idee von Sona zum Beispiel. Oder. Ist dann, also ich habe sozusagen innerhalb von 2 Wochen die komplette Mermail-Evolution abarbeiten müssen, so in Gedanken. So. Ja. Ja, und das waren dann sozusagen, dass man auf den Kern von Karten gekommen ist und wie das dann so ist am Freitag oder also Freitagnacht, bevor man die Deckliste schreibt. Und man schreibt dann, entweder sie kurz vorm Schlafen gehen, schreibt man sie zu Ende oder man lässt 1-2 Sachen offen und schreibt man das dann Samstag nochmal hin. Und das ist dann meistens am Side-Deck. Also Main-Deck stand fest, nur halt die Infanterie war halt immer so. Ich hätte sie gerne gespielt als 41. Karte, aber dann kommt wiederum, warum dann Upstarts?
Keinen Sona bauen.
Ja. Ach so, stimmt, ja genau.
Sona war so clever. Also, ja, genau, er kommt halt so mit Mermel daher und spielt halt keine Abyss Squall. Und irgendwie bin ich dafür überzeugt, dass halt Abyss Squall ist halt so eine Karte, das ist halt so wie Return, du ziehst sie, kannst sie aktivieren, hast gewonnen, weil die macht halt, keine Ahnung, einen 7-Exit, einen Draco-Sack, eine Linde mit Surge, also ist schon ziemlich unfair. Und Sona so, scheiße, jeder spielt diese Squall, ich spiele sie nicht. Wie mache ich das? Was cutte ich? Ah, ich habe mir so viele Gedanken gemacht. Ha, ich mache einen Sona. Ich schreibe es einfach auf, spiele 41 Karten und gewinne. Okay. Hat dann leider nicht geklappt. Eine lustige Deckliste ergeben mit 3 Reckless, 3 Upstart und 41 Karten. Aber ja, passiert.
Das war halt auch Freitag mein Problem. Und weil ich das nicht machen wollte, und da habe ich überlegt, ob ich einfach 2 Upstarts spiele, was ja eigentlich die logische Schlussfolgerung wäre, weil
ja, warum klar nicht? Weil du spielst halt 38 Karten, also.
Ne? Weil es ist ja dann leichter für mich auch OTK zu gehen, weil 10.000 schaffe ich, 11.000 nicht. Ja, also ich hätte gerne die Infanterie gespielt und ja, mehr kann ich da nicht sagen.
Ansonsten Sightseeing, hat irgendeiner von euch Berlin angeschaut? Außer die Halle und sein Hotel und irgendwelche Nachtclubs.
Nein.
ja, also dadurch, dass wir ja schon, dass wir auch einen Tag länger geblieben sind, haben wir am Freitag uns ein paar Sachen angeguckt. Wir waren erstmal essen, waren aber auch in der Stadt. Das heißt, wo Alexanderplatz, Brandenburger Tor, coole Fotos gemacht, bisschen Berliner Mauer, die paar Stückchen, die wir gefunden haben. Dann bei uns im Horrorhotel sind wir vorbeigelaufen. Was gab's noch?
Also mit anderen Worten, würdest du es Leuten empfehlen, dass sie allgemein einmal Berlin auch nicht nur für Yu-Gi-Oh! Besuchen? Einfach also, nur wegen den Sehenswürdigkeiten.
Ja, sicher. Also natürlich ist Berlin auch nur eine Metropole, aber entweder informiert man sich rechtzeitig, was man sich anschauen sollte, oder man kennt vielleicht sogar jemanden, der einen rumführen könnte. In dem Fall fragt mal Olli, Soul, Oliver Germann, Berlin ist auf jeden Fall doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, wie ich gedacht habe. Ist natürlich halt immer Großstadt. Man muss halt mal, ob man das mag halt, ne? Mhm. Aber gewisse Fleckchen sind schon toll, also so Checkpoint Charlie und so Sachen oder Berlin Tag und Nacht Drehorte oder so, wenn man sich das angucken
will. Ah, die hätte ich noch suchen können, weil Checkpoint Charlie war ich war überall, nur ich habe diese Drehorte, dieses Partybrot.
Das war so am Rande von Berlin, so eine Stunde.
So, okay.
Dann sagen wir eine halbe Stunde vom Alexanderplatz.
Dann eher nicht. Etwa.
Dann eher nicht, sagst du.
Na. Lässig. Ja, das, was mir aufgefallen ist, also ich komme aus Österreich wo eigentlich schon, es gibt so Traditionen, so traditionelles Essen, so wie Schnitzel und alles mögliche, aber das, was sich jetzt eingebürgert hat, also oder so Hotdogs und Frankfurter und Bratwürste und so, das kann man überall in Österreich kaufen. Das, was sich jetzt bei uns in den letzten Jahren schon sehr eingebürgert hat, sind so Kebabs. Und dann natürlich die direkte Vergleiche, weil Tim immer sagt, ja, komm nach Deutschland, komm nach Berlin. Du hast noch keinen Kebab gegessen, wenn du noch keinen in Berlin gegessen hast. Das habe ich dann dieses Wochenende gemacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, ja, in Berlin schmecken die Kebabs viel besser als überall anders. Also von dem her, falls ihr irgendwo schlechte Kebabs habt oder glaubt, ihr habt schon den besten Kebab gegessen, fahrt nach Berlin und esst ihn einmal dort. Vielleicht wird das euer Leben verändern.
Also, ich hatte auch einen, ich fand den nicht so gut, ehrlich gesagt.
Ah, du warst in einem schlechten.
Du warst im Ghetto.
Ja, das stimmt. Wir waren in so einem U-Bahn-Ding unter der Erde, die Döner essen.
Nein,
das ist falsch.
Ja.
Man sollte immer über der Erde essen.
Nein. Erde.
Ja. Na gut, dann. Ja, aber warte, ich das, was ich gesagt habe, also lasst euch von einem Berliner sagen, wo ihr Kebab essen sollt in Berlin, damit ihr einen guten Kebab isst, weil anscheinend gibt's auch schlechte Kebabs in Berlin.
Aber was wir ja gemacht haben, Claudia, wie du weißt, also was typisch berlinerisch in dem Fall, wir haben ja Berliner Weiße getrunken.
Ja, das ist lecker.
Zum Beispiel, also das war auch, ja. Also irgendwas Typisches muss man immer machen, das stimmt schon. Irgendwas Passendes.
Ja, ist so cool. Gut, also Ole, du bist ja eigentlich ja eher unbekannter Spieler jetzt für die Community, weil ich glaube, ich habe deinen Namen davor noch nie gehört. Wodurch hast du es jetzt eigentlich geschafft, dass du jetzt bei der YSS endlich die Top 8 erreicht hast? Also diesen Sprung in den Top Cut und dann gleich bis Top 8, bis zu Player Profiles sozusagen. Gibt es irgendwelche Gründe?
Also.
Oder hast du dich
in
selbst.
Bochum letztes verbessert? Jahr auch schon Tops, muss ich mal dazu sagen.
Okay.
Was? Top 32? 30 warst du, genau, ja, genau.
Ja, mit Wind-Ups letztes Jahr. Ja, also auf der DM habe ich auch Wind-Ups gespielt, nach der Bandlist, war nicht die beste Entscheidung.
Passiert.
Ja, also da hatte ich auch gerade meine Abschlussprüfung, das ging da gerade los und dann bei der Europameisterschaft war das gerade zu Ende, also ich habe kaum getestet, beide Turniere. Und ja, weiß ich nicht, also hier im Norden, denke ich, kennen mich auch die meisten. Habe ich auch schon ein paar mehr Turniere gewonnen. Aber ja, hier gibt's halt nichts irgendwie. Also ich weiß, irgendwelche Turniere, wo groß Coverage ist oder so.
Also hat dir es eigentlich gefehlt, dass du endlich mal wieder auf ein großes Turnier dabei bist und spielst, sonst hättest du wahrscheinlich schon früher getoppt.
Ja, also ich war auch noch nie irgendwie YCS London oder so. Ich war nur bei den YCS in Deutschland. Ja. So, ich würde sagen, ich war nicht immer recht gut in dem Spiel.
Abgesehen jetzt, dass du jetzt in Bochum Top 32 warst, hast du auch jetzt, dass du nicht so gut getestet, hast du erwartet, dass du weit kommst?
In Berlin?
Ja.
Nein, überhaupt nicht.
Also.
Da bin ich ganz ehrlich. Also.
Guter Junge.
Das heißt, ich fahre auch wirklich nicht hin zu so einem Turnier, weil ich denke, ich will das gewinnen. Klar möchte man natürlich gut spielen, aber ich gehe hauptsächlich echt hin, weil ich finde, diese Wochenende machen immer richtig viel Spaß. Einfach die ganzen Leute wieder treffen, die man schon gespielt hat, die man kennt. Ja.
Ja, das hat sich bei uns auch so durchgesetzt. Also das Lustigste ist ja eigentlich, die ganzen Leute treffen und irgendwas zu unternehmen, weil du siehst gewisse Leute, siehst du wirklich nur auf diesen Events.
Genau.
Und irgendwie ist das dann halt, du machst so Urlaub und es ist völlig wurscht, wie viel Zeit zwischen einem Event bis zum nächsten vergangen ist. Es ist so, als wäre es der nächste Tag. Also triffst dich wieder und es ist so, als wär nichts dazwischen passiert. Das ist halt das Lustigste daran. Dann geht man essen, sieht Magic Tricks von Rodrigo. Das ist halt...
Urteilsfragen aus dem Mund, ja, das stimmt.
Macht schon sehr viel Spaß. Oder hin und wieder trinkt man ein wenig mehr und diskutiert mit Patrick Hogan über Yu-Gi-Oh! Und Gott und die Welt.
Ja, habe ich auch was gelesen.
Es war ja mein Geburtstag, von dem her.
Achso.
Er war nicht im komplett, also er war nicht ansprechbar in Wirklichkeit und deshalb gibt's halt ein Video, oder wo ihn jemand dafür verantwortlich macht, dass er nicht ansprechbar war und sich dementsprechend nicht richtig verhalten hat. Aber ich hoffe, die Leute werden verstehen, dass wenn man nicht ganz bei Sinnen ist, dass man sich auch nicht so verhält, wie das die Leute gerne hätten. Passiert.
Das schreiben ja auch alle, tun ja alle so, als wenn er hier der Präsident wäre oder so. Also,
nein. Ja. Also ich wäre dabei, also für mich wäre es nicht so schlimm, aber ich kann verstehen, dass Leute, das, die nicht wissen, was davor vorgefallen ist, das irgendwie sozusagen.
Also ich habe auch letztes Jahr in Bochum, habe ich ein bisschen mehr mit ihm geschnackt, also da kann man auch sehr korrekt drüber.
So. Ja, er ist ja ein recht lustiger Typ.
Ja, genau, also ich kann mir kaum vorstellen, dass er da irgendwie.
Also ich finde ihn auch ganz normal. Also ich sehe ihn ihm jetzt nicht so.
Er war halt zu sehr von sich selbst überzeugt, ja, aber er wollte mit mir diskutieren und ich.
Also es lag ein bisschen um Alkohol, Claudio, ne? Ein bisschen um Alkohol.
Ja, also es war halt ein wenig Alkohol im Spiel. Aber ja, wir haben halt diskutiert. Und wenn ich halt was getrunken habe, dann diskutiere ich bis zum Ende und gebe den anderen natürlich nicht recht. Und er hat die gleiche Einstellung. Das heißt, wir diskutieren da schon seit Stunden. Und keiner gibt den anderen recht, ja, und Hoben irgendwann einmal will er seinen Standpunkt halt näher bringen und wird halt lauter, damit endlich diese Diskussion gewinnt, ja, und dann mischt sich halt jemand anders ein und sagt so, tut mir leid, Hoben, du liegst völlig falsch, und das war halt dann halt, das hat das fast zum Explodieren gebracht, weil, das heißt, diskutierst du so Stunden wie Claudio, erreichst nichts, bist schon grantig, ja, und dann kommt noch jemand zu und sagt, Hoben, du hast Unrecht, ja. Passiert halt.
Ja, einfach.
Na gut, was haben wir noch? Ich habe ja eine unendliche Fragenliste für dich vorbereitet, wo wir uns eigentlich schon sehr gut durchgearbeitet haben. Jetzt off-topic. Natürlich, wir sind hier in einem ETCG-Podcast und deshalb ist einmal die erste Frage, nützt ihr überhaupt ETCG, und falls ihr es nützt, wie regelmäßig nützt ihr es?
Ich benutze es nicht mehr so oft, weil mich Julio halt auch nicht mehr so viel interessiert. Jetzt ist das wieder ein bisschen mehr geworden seit Berlin.
Haha.
Ja, also ich war wirklich schon fast, ich war ziemlich kurz vorm Aufhören eigentlich. Und dann kamen halt die Leute, ey, YCS Berlin ist nächsten Monat. Und dann, dude, hab ich wieder ein bisschen mehr gespielt. Und ja, also ich tue hauptsächlich so für News. Also ich schreibe nicht ins Forum ein oder so.
Umut, tauschst du noch fleißig auf ETCG, so wie früher?
Ich muss zugeben, die letzten 3 Wochen habe ich wieder, also wieder ein bisschen angefangen. Ich habe fast 3-4 Monate gar nicht so getauscht gehabt. Aber ich bin ja schon bei ETCG immer. Also das ist, ich schaue täglich einmal drauf, auf jeden Fall. Ob es jetzt mein Tauschrate ist oder irgendwelche News, meistens ist ETCG ja genauso aktuell dann wie dann irgendwelche Nachrichten bei Facebook. Aber trotzdem schaut man immer bei ETCG. Das hat sich so eingegliedert, dass es einfach Teil eines Internetzyklus, eines Rituals ist, dass man das automatisch, so wie wenn du deine
Facebook, checkst ETCG, genau.
Ja. Mails. Also ich gucke auch nach Turnieren immer und bin dann halt meistens sehr enttäuscht.
Na, weil meine anschließende Frage wäre gewesen, was wäre der Grund oder was wäre irgendwas, wo ihr sagen würdet, ja, deshalb würde ich jetzt auf ETCG gehen, weil zum Beispiel dein Artikel über folgendes Thema veröffentlicht wird oder weil da irgendwelche Ergebnisse drinstehen. Hm. Was wäre der Grund für euch, überhaupt auf ETCG zu gehen? Also was wäre sozusagen, was würde ich am meisten anziehen, dass ihr sagt, ja, deshalb besuche ich die Seite?
Ich coach meistens halt News bei den Boostern, was da an guten Karten kommt. Ja, dann halt Turniere, wie gesagt. Und dann weiß nicht. Manchmal tue ich noch irgendwie so rein in ein paar, ich sag mal, Kaufthreads. Da haben ja gewisse Leute immer riesig lange Listen. Und wenn die kaufen, dann haben das meistens einen Grund.
Also, also für dich als Orientierung, welche Karten die dann.
Okay. Ja, also genau, also wenn ich selber nicht so up to date bin.
Hm. Genau. Bei mir ist es halt einfach. Ja, wenn es um Artikel geht, muss ich zugeben, bei ETCG, also der Shin, ich mag einfach seinen Artikel, ich mag ihn als Menschen, er ist ja für mich ein sehr gedanklicher Mensch. Ich mag auch seinen Artikel einfach, ich lese sie sehr gerne. Was bei vielen Artikelschreibern nicht so ist, auch bei vergangenen schon gar nicht. Podcasts, ja, ich habe ja früher schon bei vielen Podcasts mitgemacht. Ich höre sie mir eigentlich schon an. Das ist so etwas, das muss ich mir nicht jetzt anhören. Wenn es jetzt draußen ist, dann wird das abgespeichert und dann vielleicht, wenn ich mal unterwegs bin, dann höre ich mir das halt mal an. Das ist auch schon was ganz Gutes. Ja, ansonsten kriegst du bei ETCG ja jede Information, die du in Sachen für Yu-Gi-Oh! Brauchst. Das ist das A und O. dafür ist auch ein Forum dann da, ne?
Ja. Wobei meine anschließende Frage an dich wäre dann gewesen, was würdest du am derzeitigen ETCG-Podcast verändern? Also was kann ich sozusagen noch besser machen, damit die Leute sagen, yeah, das ist so super, jetzt höre ich es mir 1000 Mal an, statt einmal.
Dadurch, dass ein Podcast immer halt in einem bestimmten Zeitraum immer erst erscheint und viel dazwischen passiert ist, ist er immer gehaltreich. Das heißt, er ist lang und viele Leute, die hören sich den zwar auch an, aber ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, aber ein kürzerer Podcast, der stetiger erscheint, also so wöchentlicher Podcast vielleicht oder zwei. Ich weiß aber auch nicht, ob das ankommen würde, weil das, warum soll man sich etwas anhören, was man jetzt in einem Klick lesen kann?
Ja.
Ja, die Frage ist, also was ist für dich kürzer? Weil die meisten Podcasts dauern zwischen einer Stunde und eineinhalb Stunden.
Ja.
Halt immer vom Thema abhängig, wie intensiv das besprochen wird oder wie viele Leute teilnehmen.
Ja, weil halt ein Podcast so in dem Fall lang dauert wie ein Spielfilm, habe ich ihn halt auch immer abgespeichert und kann ihn mir irgendwann mal anhören auf meinem,
lange
weiß, wenn ich wenn ich unterwegs bin oder so. Und am meisten machen Podcasts dann auch zu, wenn man mit mehreren Leuten im Auto sitzt oder so, Spaß, das stimmt schon, also kann man. Das ist so, wie wenn wir jetzt zusammensitzen und beim Podcast diskutieren, so diskutiert man, interagiert man sozusagen mit drei Leuten nochmal, mit den Leuten, die am, genau, während man den Podcast hört, als ob die bei einem wären, einfach so, ne.
Ja.
Okay, also kürzer sozusagen und also ich kann nur sagen, zweimal die Woche ist halt immer so das Problem, dass wenn du einen Podcast aufnimmst, es ist halt schon ein gewisser Aufwand dahinter, dass du ihn dann schneidest, dann irgendeine Musik aussuchst. Also dass man da zweimal in der Woche einen Podcast rausgibt, ist glaube ich, du nicht hast halt schon auch sehr viel Aufwand. Also ich glaube, einer pro Woche wäre möglich, aber ist halt, man muss halt immer stetig dranbleiben für sowas.
Also was du machen könntest, wäre ja, was weiß ich, dass du unter den Podcast dann schreibst, von welchem Zeitraum bis zu welchem Zeitraum du welche Themen diskutierst, sag ich mal. Also sagen wir, von Minute 10 bis 20 diskutieren wir die Bandlist, danach die Turniere, danach welche Decks.
Ist natürlich auch wieder schwer, weil dann musst du den gesamten Podcast durchhören und dir immer notieren, welches Thema du wann angeschnitten hast. Ja. Und es ist viel besser, wenn du einfach hinschreibst, welche Themen vorkommen, aber du versteckst, wann sie erwähnt werden, ja? Weil du musst ja so lange hören, bis das Thema kommt. Und dann
wenn jemand bestimmtes zu Gast ist, ja, ab Minute 31 bis 35 redet er, dann kannst du skippen. Wenn du ihn nicht hören willst, ja. Ja, Zukunftsmusik, wir brauchen uns damit nicht zu beschäftigen, weißt du?
Na klar, na, aber Feedback ist immer gut.
Natürlich.
Ich probiere zwar immer aus dem Thread Feedbacks zu holen, aber da kommt immer das gleiche, strukturierte. Das habe ich jetzt mal probiert. Ich hoffe, das kommt gut an. Okay, das heißt, jetzt ist es, glaube ich, schon 21.35 Uhr. Das heißt, wir haben, glaube ich, schon über eine Stunde und 20 Minuten jetzt live die Weißes Berlin besprochen. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte? Möchtet ihr noch irgendwelche Grüße aussenden in die Weiten des Internets?
Ja. Ich möchte sagen, alles auf die Null.
Alles auf die Null.
Alles auf die Null.
Sehr schlecht beim Roulette.
Ja.
Nein.
Ich setze rote da. Warte.
Nein, alles auf die Null. Das ist.
Na gut.
Oder auf die 4. Aber alles auf die Null.
Hat das irgendeinen Hintergrund?
Ja.
Und der wäre?
Ein Insider.
Alles auf die Null.
Okay, also.
Ist einer deiner Freunde vielleicht damit gemeint?
Genau.
Also jemand hat alles auf die Null gesetzt.
Alles auf die Null.
Genau. Und
wahrscheinlich verloren.
Wolltest du deswegen mit Yu-Gi-Oh! Aufhören?
Ich? Nein.
Du bist jung und hast das Geld, ne? Nein.
Also, absolut. Vom Yuri hasseln.
Ja. Gut.
Omo, hast du irgendjemanden? Irgendwas?
Ja, also am Wochenende ist mal wieder ein bisschen größeres Turnier, also Dreieich ist dann angesagt. Ich freue mich schon drauf, weil wenn ich das im Jahr, wenn das so, ich weiß nicht, ich glaube dreimal oder viermal im Jahr ist das, da sieht man halt auch wieder wirklich viele Gesichter und das ist auch so eine Konzentration an guten Spielern immer. Das ist am Sonntag, genau, darauf freue ich mich. Und ansonsten, ja, am 19.04. ist in Kassel endlich mal wieder ein Turnier. Jeder Zuhörer ist eingeladen. Diamond Dart Cards. Adrian veranstaltet das Turnier mit mir.
Madai.
Madai, genau.
Sie nannten ihn Umut.
Sie nannten ihn
Umut. Die Schleichwerbung.
Nee, ich habe mir halt gedacht, so, warum nicht? Das mache ich ja sonst nie.
Ich bin ist schon ganz gut. Hast du gut reingeschummelt.
Und da kommt wiederum ein anderer Punkt. Vielleicht hört irgendjemand von Konami da mal zu. Es wäre mal wieder nett, wenn die zentralste Stadt in dem Fall in Kassel so gut, also in Deutschland meine ich, wieder Austragungsort der deutschen Meisterschaft wird. Denn die deutschen Meisterschaften in Kassel, beide waren fast die beliebtesten, die ich jetzt so im Hinterkopf jetzt so habe. Da hat fast niemand sich beschwert. Jedem hat das gefallen.
Es hat sicher nichts damit zu tun, dass du in der Nähe von Kassel warst.
Es hat nichts mit mir zu tun. Nee. Es ist echt sehr, sehr schön.
Ja. Ich mag. Wenn ich einen Vorschlag machen darf, sonst ja. YCS in Flensburg das nächste Mal. Ist ganz toll hier.
Ich glaube sogar, es ist wahrscheinlich, als wie eine YCS in Berlin, ja, also in nix Berlin, YCS Wien, so in Österreich, weil das wird auch nie stattfinden, aber falls Konami es mal hört.
Das war einer meiner Wien. Das war einer meiner Vorschläge, Claudio. Ich habe YCS Wien, warum denn nicht? Ich meine, ihr habt einen Flughafen und ist eine schöne Stadt.
Yes, haben wir nicht.
Ja, dann Wien über Flensburg, also diese Entscheidung ist schon getroffen.
Gut. Ja.
Na gut, dann kann ich mich auch noch verabschieden. Also erstens einmal bedanke mich an allen Hörern, also jeder, der das wieder anhört, finde ich super, macht's weiter so. Ich möchte, dass die Klickzahlen steigern, aber ich habe schon gesehen, dass gewisse Podcasts beliebt sind und gewisse nicht. Und oft hängt es auch davon ab, wie viele News gleichzeitig zu dem Podcast hochkommen, dass man den Podcast sieht bzw. übersieht. Dann möchte ich mich bei jedem bedanken, der wirklich in Berlin auf mich zugekommen ist und mich auf dem Podcast angesprochen hat und gesagt, ich soll das weitermachen. Also, dass man einmal so Feedback auch von Leuten auf einem Turnier kriegt, ist auch immer gut. Und halt Verbesserungsvorschläge bin ich immer. Wie gesagt, bringt sie vor, ich werde es ändern. Tja, was könnte ich noch sagen? Ja, Yu-Gi-Oh! Card Market, wer es nicht kennt, irgendwann mal googeln oder klicken. Haben eine tolle Webseite, so ähnlich wie eBay, aber das war's, glaube ich, auch schon. So. Ja, und ansonsten der Podcast mit euch hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
So? Ich fand das auch sehr lustig.
Also wir sind auch gut durch die Themen gekommen. Es gibt eine gute neue Struktur. Deutschland hat geowned. Österreich wird wieder zurückkommen, irgendwann einmal.
Auf der nächsten Mermel ist ganz cool.
Mermel ist cool, wobei das nächste Turnier wahrscheinlich im April stattfinden wird und wird eine neue Liste haben. Das heißt, es wird einen super tollen Podcast zur neuen Liste geben, wo die Veränderungen besprochen werden und was das beste Deck sein wird. Na gut, ansonsten wünsche ich allen Hörern noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.